Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Miriam Rohr und heute soll es um die 12 Freunde, die Jünger Jesu gehen. Die Zahl vergeben heißt überwinden. Ja, das stimmt, das ist von letzter Woche. Jetzt ist jetzt da meine Folie nicht da. Egal, es geht erstmal um die Zahl 12. Das ist eine interessante Zahl. So hat doch der Tag 12 Stunden und die Nacht hat ebenfalls 12 Stunden. 12 Monate hat das Jahr, 12 Tierkreiszeichen kennt die Antike. Jakob hatte 12 Söhne und 12 Stämme wurden daraus im Volk Israel. Im Alten Testament haben wir die 12 kleinen Propheten, 12 Gaben des Heiligen Geistes gibt es. Und die himmlische Stadt Jerusalem, die hat 12 Tore, auf denen 12 Engel stehen. Und die Maße der Stadt basieren alle auf der Zahl 12. Und für die Musiker unter uns, der Halbton in der Musik ist der 12. Teil einer Oktave und damit das kleinste Intervall. 12 Dur- und Molltonarten gibt es. Und Arnold Schönberg komponierte einst die 12-Tonmusik. Die 12 ist nach dem Duden die letzte Zahl, die ausgeschrieben wird. Ja, und eigentlich bin ich nicht so ein Zahlenmensch, und doch fasziniert mich das mit dieser 12. Und es gibt da noch mehr dazu, aber ich will euch ja nicht nur über die Zahl heute was erzählen. Wen es interessiert, Wikipedia. Heute geht es also um die 12 Apostel. Die habe ich sogar mal in echt gesehen. Also die in Australien. Da gibt es nämlich eine Fellformation, die heißen 12 Apostles on the Great Ocean Road. Und ich würde sie euch gerne zeigen, aber irgendwas ist halt, jetzt gibt es heute keine Bilder. Es war nur ein Bild, ist auch nicht so schlimm. Könnt ihr auch im Internet nachschauen. 12 Apostles, Felsformation in Australien. Sich im Aktuexi. Stimmt, genau. Also wer den Newsletter gut angeschaut hat, der hat sie da schon mal gesehen. Wobei die in Australien, das sind übrigens auch nicht mehr 12, weil durch die Erosionen, durch das Wasser, fallen die alle langsam in sich zusammen. Also es geht um die 12 Jünger, die aber auch Apostel genannt werden. Jetzt habe ich mich gefragt, ja, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Jünger und Apostel? Also Jünger sind Nachfolger und die 12 waren also Jesus Anhänger oder eben Nachfolger. Und Apostel kann man eher als ein Amt sehen. Das Wort Apostel bedeutet nämlich Gesandter. Und Jesus setzte die Jünger als seine Gesandten ein. Er machte sie zu den erwählten Zeugen seiner Auferstehung und den Fundamenten seiner Kirche. Er gab ihnen den Auftrag, seine Sendung fortzusetzen, indem er sagte, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das steht in Johannes 20, 21. Er versprach ihnen, bis zum Ende der Welt bei ihnen zu sein. Ein interessanter Fall ist noch der Apostel Paulus. Er hat nämlich Jesus, als er im Leben war, nicht gesehen, aber Jesus ist ihm erschienen. Also wird auch er als Apostel betrachtet. Aber zurück zu unseren Jüngern. Die Berufung der Jünger, die erfolgte nach und nach. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie die 12 eigentlich zu Jesus gekommen sind. Es gibt mehrere Aufzählungen in der Bibel, wo die 12 genannt werden und der Reihenfolge gehe ich nach. Und die allerersten Jünger, da weiß ich sicher, das waren die ersten, doch die anderen, da konnte ich nichts finden, ja, ist jetzt, war jetzt der vor dem da oder dieser, also darum folge ich der Reihenfolge, wie sie in der, im Neuen Testament steht. Die erste Erwähnung ist in Johannes 1, 35 bis 51. Wer eine Bibel hat, darf sie sich schnappen. Ich lese jetzt die Verse, die ersten Verse 35 bis 39. Am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle vor zwei seiner Jünger und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus: Seht hin, dieser ist das Lamm Gottes. Da wandten sich seine beiden Jünger um und folgten Jesus. Jesus schaute sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was wollt ihr? Fragte er sie. Sie antworteten: Rabbi, das bedeutet Meister. Wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte er. Es war 4 Uhr nachmittags, als sie mit ihm dorthin gingen und sie blieben für den Rest des Tages dort. Dort war also Johannes der Täufer. Und das war am Tag, nachdem er erkannt hatte, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und Johannes der Täufer, der hatte selber zwei Jünger. Das waren Andreas und Johannes. Wichtig ist hier, dass Johannes der Täufer, also der Sohn von Elisabeth, der, wo im Bauch war und als Maria mit Jesus vorbeigehend Purzelbäume geschlagen hat, das ist der Johannes der Täufer und das ist nicht der gleiche Johannes, der jetzt jünger wird. Also der Andreas und der Johannes waren die Jünger von dem Johannes, dem Täufer. Und dann kam Jesus vorbei und Johannes, der Täufer, sagte: Hey, das ist das Lamm Gottes. Und von da an haben Johannes und Andreas gesagt, wir gehen mit Jesus und waren somit die ersten Jünger. Und daraufhin folgten dann gleich noch mehr. Ich lese weiter die Verse 40 bis 42. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das bedeutet den Christus. Dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, doch du wirst Kephas genannt werden. Das bedeutet Petrus. Johannes und Andreas, die ersten beiden Jünger, hatten beide Brüder und erzählten denen begeistert von Jesus. Simon oder Simon Petrus war der Bruder von Andreas. Und Simon, das ist später so etwas wie der Vorzeigejünger und er wird im Neuen Testament sehr häufig erwähnt, nämlich 198 Mal. Sein Bruder Andreas hingegen wurde nur 12 Mal erwähnt. Also dann war der mit im Boot. Und dann noch vom Johannes. Dieser Johannes ist übrigens auch der Schreiber des nach ihm benannten Evangeliums und der Offenbarung. Und er bezeichnet sich auch öfters als der Jünger, den Jesus liebte. Wenn er das so aufschreibt, dann war das so. Jedenfalls hatte der Johannes einen Bruder, das war der Jakobus. Und der wollte auch ein Jünger Jesu werden. Die beiden bekamen von Jesus den Beinamen Söhne des Donners. Das war wohl so, weil sie sehr temperamentvoll waren. Das zeigt sich in Lukas 9 zum Beispiel, als sie Feuer auf ein Dorf der Samariter vom Himmel lassen fallen wollten. Und aber auch sonst waren sie mutig und voller Eifer, als es um die Verkündigung des Evangeliums zum Beginn der Apostelgeschichte ging. Nun hatte Jesus also bereits 4. Das war der Andreas, der Johannes, Simon, Jakobus. Kommen wir zu den nächsten. Ich lese weiter in Johannes 1 ab Vers 43. Als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte zu ihm: Komm mit und folge mir nach. Philippus stammte aus Bethsaida, der Heimatstadt von Andreas und Petrus. Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth. Aus Nazareth? Rief Nathanael aus. Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete: Komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er: Da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Nathanael fragte: Woher kennst du mich? Jesus antwortete: Ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus entgegnete: Glaubst du das jetzt nur, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst viel Größeres sehen. Und er fuhr fort: Ich versichere euch, ihr werdet sehen, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes über den Menschensohn hinauf und herabsteigen. Boah. Also die Nachricht von Jesus, dem Messias, hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Hier ist von Philippus die Rede, der wie Andreas und Petrus aus Bethsaida stammt. Und er war der erste Jünger, den Jesus konkret in seine Nachfolge gerufen hat, indem er sagte: Komm mit und folge mir nach. Außerdem ist die Rede von Nathanael, von dem in den anderen Evangelien auch als Bartholomäus geschrieben wird. Er war doch ziemlich skeptisch, als er das erste Mal von Philippus von Jesus gehört hatte. Da meinte er dann: Kann denn aus Nazareth was Gutes kommen? Doch Jesus war auf das Kommen von Nathanael vorbereitet. Er hatte Nathanael schon unter dem Feigenbaum gesehen und Gott hatte Jesus einen Blick in sein Herz und Leben verschafft, noch bevor er ihn als seinen Jünger aufnahm. Außerdem spricht der Nathanael die Verheißung zu, dass er in Verbundenheit mit ihm noch Größeres sehen wird. Ja, dass er die Gemeinschaft von Jesus mit seinem Vater und auch die Engel erleben wird. Und das ist so cool, da wäre ich auch sofort mit Jesus mitgegangen. Also, die Hälfte der Jünger, jetzt sind wir bei 6, hatte Jesus schon mal zusammen. Ich komme zu Matthäus. In Matthäus 9, Vers 9 erfahren wir: Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Das stelle ich mir auch sehr interessant vor. Jesus spaziert da die Straße entlang, sah den Matthäus, sagte: Los, komm mit, komm, folge mir nach, und los ging es. Der ließ alles stehen und liegen, nach dem Motto: Ich kündige sofort, ich gehe jetzt mit Jesus. Ich so, boah, Wer von euch würde das tun? Echt krass. Und dann hat der Matthäus Jesus zu sich nach Hause eingeladen. Da steht in Markus 2, Vers 15, danach lud Levi Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Er bat auch viele Steuereintreiber und andere Menschen, die als Sünder galten, dazu. Viele von ihnen gehörten zu der Menge, die Jesus folgte. Der Matthäus als Steuereintreiber, die waren nicht sonderlich beliebt. Und der hatte natürlich einen Freundeskreis mit Steuereintreibern und vielen sündigen Menschen. Und er war ein riesiges Zeugnis, dass er vor der ganzen versammelten Mannschaft Jesus eingeladen hat und sich zu ihm bekannt hat. Und schlussendlich hat der Matthäus sogar das Evangelium geschrieben. Kommen wir zu Thomas. Thomas ist ein Jünger, von dem wir nicht besonders viel lesen. Das heißt, nur Johannes erwähnt ihn an drei Stellen und schreibt, dass er auch Didymus oder Zwilling genannt wurde. Er ist vor allem durch sein Unglauben bei der Erscheinung von Jesus nach seiner Auferstehung in Johannes 20 bekannt. Thomas hatte da nämlich gefehlt, der hat das nicht mitbekommen. Und er wollte das gar nicht glauben. Er sagte, ja, ich muss die Wunden von ihm selber berühren, um zu glauben, dass es der Jesus ist, der aufgestanden ist. Und nach 8 Tagen kam dann Jesus plötzlich wieder inmitten der Jünger, obwohl die Tür verschlossen war. Und Jesus forderte dann Thomas auf, seine Finger auf die Wunden zu legen. Und er sagte, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube, sprach er zu Thomas. Und in den Versen 28 und 29 steht, mein Herr, mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Was für weitreichende Worte, weil wir heutzutage doch auch Jesus nicht einfach so persönlich treffen können. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Ich komme zum nächsten Jünger. Es sind ja 12, da kann ich nicht über jeden so viel erzählen. Jakobus, der hieß, es gibt also 2 Jünger, die Jakobus heißen. Und im Neuen Testament gibt es aber alles in allem 4 Personen, die Jakobus hießen. Und ein Bruder von Jesus zum Beispiel hieß auch Jakobus, aber um den geht es hier nicht. Doch die vielen Jakobusse machen es nicht einfach, die Person immer genau zu identifizieren. Der zuerst genannte Jakobus, also der Bruder von Johannes, ist der Sohn des Zebedäus. Und hier, der Jakobus, der Neue, das ist der Sohn des Alpheus. Es gibt 4 Stellen, wo mit Sicherheit von diesem Jakobus gesprochen wird. Und in der Bibel, im Neuen Testament, ist er ein treuer Mann, über den sonst nicht sehr viel geschrieben steht. Aber vielleicht wollte er auch nicht so in die Presse geraten. Das wissen wir nicht. Ich komme zum nächsten Jünger namens Thaddäus. Wobei, je nach Aufzählung in der Bibel, er auch Judas, aber nicht Judas der Verräter, sondern nur Judas, oder Sohn des Jakobus oder Lebäus steht. Man geht davon aus, dass es sich bei den 3 Namen um ein und dieselbe Person handelt. Die unterschiedlichen Namen kommen daher, dass jemand einfach mehrere Namen haben konnte. Damals war das eben so, dass ein neuer Name gerne im Laufe des Lebens gegeben wurde, nämlich dann, wenn man zum Beispiel einen neuen Charakterzug mit einem Namen beschreiben konnte. Und bekanntlich war damals auch die Namensbedeutung noch viel wichtiger als heute. Und von diesem Jünger nun mit den 3 Namen wird bis auf eine Frage in Johannes 14,22 nichts berichtet. Aber er fragte: Herr, warum willst du dich nur uns zu erkennen geben und nicht der ganzen Welt? Sie zeigt also den Thaddäus als einen Lernenden, dem Jesus wertvollen Unterricht nachher über den Heiligen Geist erteilt. Ich komme zu Simon. Wir haben auch einen weiteren Simon unter den Zwölfen. Er trägt den Zusatz der Kananäer, was aramäisch ist, oder der Zelot, was griechisch ist, und beides auf die Zugehörigkeit der radikalen Zelotenpartei deutete. Und das war gewissermaßen eine Sekte, die den Römern feindlich gesinnt war. Und da ging es wirklich um Mord und Totschlag. Jedenfalls hat der Simon die Sekte verlassen, um Jesus dann voll und ganz zu dienen. Und last but not least haben wir Judas Iskariot. Sein Name wird immer am Schluss der Aufzählungen erwähnt. Und immer, wenn von dem Judas gesprochen wird, findet sich auch ein Hinweis darauf, dass er Jesus ausliefert. Judas, das war ein Dieb. Und der verwaltete die Kasse der Jünger. Und ich staune, wie gnädig Jesus mit Judas umgegangen ist. Keiner der anderen Jünger hatte den wahren Charakter von Judas erkannt, bis Jesus ihn bei seiner Verhaftung als Verräter offenbart hat. Nach außen hin war er ein Jünger, der sich in den 3,5 Jahren mit Jesus nicht von den anderen unterschieden hat. Aber es war wohl alles Fassade. Und letztendlich hatte er kein Leben aus Gott und ging verloren. Das waren jetzt die 12 Jünger, die 12 Freunde, die 3,5 Jahre unterwegs waren mit Jesus. Ich fasse nochmal die Namen der Jünger zusammen, wie sie in Lukas 6, die Verse 14 bis 16 stehen. Da steht Simon, den er auch Petrus nannte, Andreas, der Bruder von Petrus, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon, der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Die ersten Berufungen von Petrus und Andreas, von Jakobus und Johannes, aber auch die vom Zöllner Matthäus, das war für die Betroffenen eine einschneidende Erfahrung. Die haben ihre sozialen Sicherheiten verlassen und machten sich auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft. Die Bereitschaft der Jünger, alles hinter sich zu lassen, loszugehen, wird von Jesus massiv eingefordert. Geht, predigt, heilt. Diesen dreifachen Dienstauftrag erhalten sie. Und der Weg, den sie einschlagen müssen, der ist ungewiss. Ohne alle Sicherheiten gehen sie los. Und wenn wir also auf die ersten Jünger schauen und überhaupt die ganze Zwölferbande, da kann man aber auch die Stirn runzeln. Was für eine durchmischte Truppe. Und die sollen das Evangelium von Jesus Christus in aller Welt bekannt machen? Das ist doch kaum zu glauben. Wie soll das nur gut gehen? So viele verschiedene Charaktere. Warum sucht sich Jesus so schräge Typen aus, um das Evangelium zu verkündigen? Warum holt er sich keine Elitetruppe, so ein paar Pharisäer, die kannten sich wenigstens schon in den Schriften aus und hatten eine fundamentale Grundlage? Aber nein, die Jünger sollten es sein. Und ich denke, dass Jesus ganz bewusst solche Typen ausgesucht hat. Das hat nämlich den Zweck, dass auch wir heute nicht denken müssen, dass wir das nicht schaffen können, ein Nachfolger Jesus zu sein. Weil wenn die das geschafft haben, damals, dann schaffen wir das doch auch. Es waren nämlich nicht die Fähigkeiten oder die Qualitäten der Einzelnen, die die Stärke der Jünger ausmachte, sondern die Kraft Gottes, die hinter ihrem Leben stand. Und deshalb ist es auch bei uns nicht so wichtig, welche Fähigkeiten und Qualitäten wir besitzen, sondern wichtiger ist, wie viel Raum wir Gott geben, dass er unser Leben gestalten kann. Die Jünger, die waren bereit, mit Jesus zu leben. Und deshalb waren sie geeignete und wertvolle Apostel. Doch auch heute sucht Gott Menschen, die bereit sind, ihm konsequent zu folgen. Er sagt in Johannes 21, Vers 22, folge du mir nach. Das ist der Ruf, der sich auch heute noch an uns richtet. Gott will uns, der will dich am Computer und mich. Er will uns gebrauchen, uns Unvollkommene. Wir dürfen zur Mannschaft des allmächtigen Gottes gehören. Und Gott wird durch uns wirken. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir gehören dürfen, dass du sagst, folge mir nach, dass du uns einen Weg hast, dass du uns einen Weg zeigst, wohin wir gehen sollen. Und auch wenn wir manchmal Mühe haben, das zu verstehen, wo der Weg lang gehen soll, hilf uns dran zu bleiben, dich zu fragen, wo siehst du mich? Wo kannst du mich gebrauchen? Ja, schenk du jedem Einzelnen deinen Segen, deinen Geist und zeige uns den Weg, den wir mit dir gehen sollen. Amen.